hallo und herzlich willkommen zum Podcast 22 Zuhören. Heute zu Gast haben wir den Marcel Romanus aus Würzburg. Genau. Möchten Sie sich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen?
Gerne, ja. Mein Name ist Marcel Romanus. Ich bin Professor an der Uniklinik Würzburg, leite da die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin selber Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und schon lange mit dem Verein 22Q, wir sind 22Q, verbunden.
Wann kam es zu der Zusammenarbeit mit 22Q? Also wann sind Sie auf den Verein gestoßen oder wann haben Sie das erste Mal vom 22Q gehört?
Tatsächlich kam das so, dass ich noch ein ganz junger Assistenzarzt war in Würzburg und dann kam Stefan Schmid von dem Verein zu uns nach Würzburg und hat mit uns gesprochen und der Grund war, dass wir da ja Experten sind fürs Thema ADHS. Und jetzt war es so, dass viele Kinder mit dem Syndrom auch ADHS-Symptome haben und da hat Stefan uns gefragt, ist das für euch Forscher nicht interessant? Wollt ihr euch da nicht drum kümmern? Und das war eigentlich so der Anlass. Und da habe ich als junger Assistenzarzt habe ich gesagt, ja, also ich finde das total interessant. Und dann haben wir eine Ambulanz aufgebaut. Und dann sind viele Familien damals schon nach Würzburg gekommen. Und seitdem sind wir verbunden. Ja.
Wie kam es denn überhaupt zu dem Wunsch, diese Spezialambulanz für psychische Gesundheit im Klinikum Würzburg zu gründen und aufzubauen?
Ja, ich kannte das tatsächlich nicht im Detail, bevor wir da Kontakt hatten mit dem Verein. Und als ich dann gelesen habe, was können denn alles so Schwierigkeiten sein, die auftauchen, dann ist das vielleicht für einen Arzt, für einen Therapeuten, ist das erstmal, sage ich mal, erstaunlich, weil so viele verschiedene, unterschiedliche Symptome sein können. Und das macht einen neugierig erstmal. Und was dann tatsächlich dann dazu geführt hat, dass ich da also so eine richtige Leidenschaft entwickelt habe, war, als ich die Familien und die Kinder kennengelernt habe. Und da habe ich gemerkt, wir können in vielen Dingen helfen und wir können, glaube ich, gut unterstützen und wir verstehen von manchen Sachen auch viel und das hat auch einfach Spaß gemacht, das weiterzugeben. Es gab auch traurige Situationen, aber das hat mich dann gepackt.
Was war denn besonders interessant für Sie als Psychiater an dem 22Q-Syndrom?
Ja, also am Anfang war so die Idee, oh, da kann man sicherlich wissenschaftlich ganz viele tolle Dinge rausfinden. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, waren Forschungsprojekte natürlich immer auch ein Thema. Aber das, was mich wirklich dann interessiert hat, waren schon die Menschen. Und dann haben wir auch viel weniger Forschung gemacht, als wir es ursprünglich geplant hatten und haben eigentlich sehr schnell umgeschwenkt und haben ein Versorgungsangebot geschaffen. Und das war dann auch so, dass die Familien aus ganz Deutschland, teilweise aus dem Ausland gekommen sind. Und wir auch in sehr kurzer Zeit, glaube ich, uns besser ausgekannt haben von psychischer Seite mit dem Syndrom und mit den Menschen als alle anderen. Und das ist dann, also das ist eine Leidenschaft auf der einen Seite und Interesse, es hat auch Spaß gemacht. Es ist dann an irgendeiner Stelle auch eine Verantwortung, weil wenn man merkt, da gibt es auch eine große Not und es gibt viele Fragen, die die Familien haben, dann kann man auch so ein Angebot nicht einfach wieder einstellen. Ja, sondern mir war es dann wichtig, ich war damals nur Assistenzarzt, ich war dann mal weg in München für 2 Jahre, habe dort eine Professur gehabt und ich war sehr froh, dass mein damaliger Chef gesagt hat, das machen wir weiter, auch wenn der Romanus weg ist. Und als ich dann zurückgekommen bin, das war auch nicht geplant, konnte man nicht vorhersehen, bin dann Chef geworden in der gleichen Klinik, war ich sehr froh, dass auch andere Leute sich dafür begeistern konnten. Ich habe dann selber nicht mehr so viel Zeit gehabt, aber wir haben es geschafft, über die ganzen Jahre auch das Angebot und die Versorgung weiterzuführen.
Toll, richtig toll.
Ja, geht mir genauso. Und was ich so toll fand und was mich so beeindruckt hat auch am Verein ist, wie unglaublich gut organisiert. Und wenn die Familien zu uns gekommen sind, alle hatten ihre Ordner und da waren alle Unterlagen drin und die waren nach zeitlich sortiert und die wussten genau Bescheid und die haben sich informiert. Und da hat man wirklich gemerkt, die haben verstanden, okay, das ist jetzt eine Situation, mit der müssen wir umgehen und wir packen das an. Und da fällt es dann auch nicht schwer, als Therapeut zu sagen, also wenn ihr so motiviert und begeistert seid, sind wir es auch. Und das war dann einfach ein tolles Miteinander.
Ich glaube, das beruht auch immer auf Gegenseitigkeit, oder?
Total. Also das sagst du genau das, was auch für uns dann im Alltag so wichtig ist, weil uns hat es dann einfach sehr gefreut, wenn es den Kindern besser ging, wenn Klarheit geschaffen wurde. Manchmal konnte man vielleicht auch was nicht ändern, aber da war dann die Frage von Eltern, in welche Schule gehört mein Kind? Ja, was kann ich für mein Kind tun, um ihm nicht zu schaden? Fordere ich zu viel und so? Und wenn wir dann auch Antworten hatten, war das vielleicht nicht immer die Antwort, die die Familie wollte, aber wenigstens war es klar und man konnte damit umgehen. Und dann ein Feedback zu kriegen und zu sagen, also das war jetzt für uns gut, dass wir da waren, das ist dann auch das, was einem Arzt oder einem Therapeuten dann im Alltag auch viel bringt.
Wie kam es da überhaupt dazu, dass die Schwerpunkte Psychiatrie und ich weiß nicht, ob man das 22q-Syndrom studieren kann, also all diese beiden Schwerpunkte, dass es dazu kam, dass sie sich mehr darauf spezialisiert haben. Also sowohl Psychiatrie als auch auf das 22q-Syndrom. Hm.
Das ist eine sehr gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, weil warum studiert man Medizin? Also, und ich habe sicherlich studiert, weil ich so eine diffuse Vorstellung hatte, das ist etwas, wo sehr viele Möglichkeiten gibt, dann Menschen zu helfen. Und das ist für viele eine Motivation. Aber so richtig konnte ich es mir nicht vorstellen. Und ich habe tatsächlich auch nicht so viel Spaß gehabt an meinem Studium. Das war auch damals noch nicht besonders gut. Ich habe in Würzburg und ich war auch ein Jahr in Hamburg studiert. Und da war schon sehr viel frustrierend auch in dem Studium. Und
was war daran so frustrierend?
Ja, also die Lehre war nicht besonders spannend und man hat viele endlose Vorlesungen gehabt, die nicht gut vorbereitet waren. Und wir sind zum Beispiel begrüßt worden. Beim ersten Tag im Studium sind wir vom damaligen Anatomieprofessor begrüßt worden und der hat uns erstmal gesagt, jeder dritte von euch wird mal Taxifahrer. Ja.
Und das ist ja nicht so motivierend.
Nee, das motiviert nicht, weil wir hatten ja eher so die Motivation, wir wollen ja mal was machen, was dann auch Sinn macht und für Menschen gut ist. Und da war ich doch ziemlich unzufrieden und habe auch tatsächlich mal überlegt, ob ich das Studium sein lassen soll und habe dann erst sehr spät im Studium dann Neurologie, also die Nervenerkrankungen, Psychiatrie, die Psyche kennengelernt und da habe ich dann gemerkt, das sind Themen, die finde ich viel, viel interessanter als irgendwelche Blutfette oder andere körperliche Sachen. Da springe ich einfach nicht so an. Mein Interesse ist da nicht so geweckt. Und bei Psyche und Themen, die die Psyche betreffen, da war ich dann sehr motiviert und war dann auch ganz wach dabei und bin dann zufällig in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gerutscht. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass das ein eigenes Fach ist, als ich da in die Klinik zum ersten Mal gekommen bin. Und irgendwann war dann meine praktische Zeit in der Klinik vorbei und das war klar, das Studium ist zu Ende. Und da hat mir meine Stationsärztin gesagt, so und jetzt kannst du doch dein Examen machen und dann fängst du bei uns als Arzt an. Und da habe ich richtig Angst bekommen. Da ist mir klar geworden, oje, jetzt habe ich die volle Verantwortung für Patienten. Das schöne Leben als Student ist vorbei. Jetzt muss
man
ich
wurde
wirklich
praktisch so ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, das wollte ich noch gar nicht, dass das jetzt vorbei ist. Und da habe ich dann einen Schlüsselmoment gehabt, weil ich habe mich gefragt, naja, was ist denn Psychiatrie? Ist das so das Fach, wo alle, die nicht gleich sind, irgendwie gleich gemacht werden. Und das war nicht so, also so habe ich nicht gedacht, ja, weil also meine Freunde waren immer so ein bisschen die Komischen und ich habe immer schon ein Herz gehabt für die Außenseiter. Und da weiß ich noch, da saß ich in der Straßenbahn und bin da in der Straßenbahn gefahren, dachte mir, bin ich so, ich will nicht der Anwalt des Normalen sein, also will ich der sein, der alle gleich macht. Und dann ist mir klar geworden, eigentlich die Kinder und Jugendlichen, die ich da in der Klinik kennengelernt habe, die sind alle von sich aus gekommen oder die Familien sind von sich aus gekommen, weil sie Hilfe wollten. Und niemand ist sozusagen auf die Straße gegangen, hat die Leute eingesammelt, um die zu normalisieren. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, Probleme in den Griff zu kriegen. Und als ich das begriffen habe, das war so der Augenblick, wo ich gesagt habe, ja, dann kannst du es machen. Und dann wirst du jetzt eben Kinder- und Jugendpsychiater. Und so kam das und das habe ich nie bereut. Ja, bis heute nicht.
Toll. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt heute im Vorstand sitzen und auch im medizinischen Beirat des Vereins?
Ja, ich war lange im medizinischen Beirat, auch weil damals Stefan Schmid und Thomas Franken mich gebeten haben, unterstütze uns doch im Beirat. Und das war auch mit dem Gedanken, wir haben jetzt Ärzte und kompetente Leute fürs Thema Psyche, fürs Thema Orthopädie, fürs Thema Immunologie. Und da waren wir in Würzburg eben so die Ansprechpartner fürs Thema Psyche. Und da habe ich das auch gern gemacht. Und ich glaube, was dann dazu geführt hat, dass irgendwann auch der Vorstand mich gefragt hat, Mensch, willst du nicht mitmachen im Vorstand? War, glaube ich, der Grund, weil sie gesehen haben, jetzt sind so viele Jahre vergangen und der hängt da immer noch mit uns rum. Und der ist noch nicht abgezwitschert und macht jetzt irgendwas anderes, sondern der bleibt uns treu. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, wo sie gesagt haben, also wir glauben, das wird gut passen. Auch wenn ich habe 3 Kinder und keins von den Kindern hat das Syndrom und trotzdem engagiere ich mich für euch. Und auf der anderen Seite haben sie gesagt, wir würden gern den Verein noch weiter voranbringen. Also wir haben dann von Professionalisieren gesprochen und das heißt, noch mehr in die Öffentlichkeit treten, noch mehr Fachleute ansprechen. Und da haben sie, glaube ich, den Gedanken gehabt und das fand ich auch sehr sinnvoll, dass ich so eine gewisse Brücke bauen kann in die Fachwelt. Und ich glaube auch, dass das ganz gut gelungen ist, weil wir zum Beispiel jetzt gerade Leitlinien schreiben. Also das heißt, wenn du Arzt oder Ärztin bist und da kommt jemand mit einer bestimmten Erkrankung oder einem Syndrom und du weißt nicht genau, wie behandle ich das, dann kann man in der Leitlinie nachschauen und nachlesen, was habe ich da zu tun, was muss ich diagnostisch machen, welche Untersuchungen muss ich machen und wie kann man da helfen.
Also das ist praktisch so ein Leitfaden.
Wie ein Leitfaden, genau. Und zwar für ja, Profis, ja, für Ärztinnen und Ärzte und Therapeuten. Und zwar das Besondere ist an diesem Leitfaden, den wir da erstellen, dass der nicht nur für Psychiater ist oder Kinder-Jugendpsychiater, sondern auch für Immunologen, Internisten, Orthopäden, für alle möglichen Fachrichtungen, für Leute, die sich mit dem Herz auskennen. Und das ist schon außergewöhnlich. Und damit wir da auch Geld dafür bekommen haben, dass wir das schaffen können, war das ein ganz wichtiger Punkt, dass ich als Arzt und die Selbsthilfegruppe, wir sind 22Q, dass wir so eng zusammenarbeiten. Und dann haben die uns auch geglaubt, Mensch, die kriegen das hin. Ja.
Gab es denn schon vorher so ein Leitfaden, also jetzt vielleicht jetzt nicht für 22Q, sondern für eine andere Erkrankung oder kam das erst durch das Syndrom und durch unseren Verein?
Es gibt tatsächlich schon viele Leitfäden, zum Beispiel für Diabetes, Bluthochdruck oder auch Depression. Da gibt es Leitfäden, die auch immer wieder überarbeitet werden. Tatsächlich ist das der erste Leitfaden auf einem sehr hohen Niveau für so ein Syndrom, wo alle möglichen Fächer zusammenarbeiten. Insofern sind wir da auch stolz drauf, weil das da wirklich gelungen ist, auch diese Mittelgeber, das sind letztlich Steuergelder, mit denen wir das jetzt machen können, dass wir die überzeugen konnten. Das ist schon eine tolle, tolle Entwicklung.
Das glaube ich. Sie leiten ja auch seit 2018 das interdisziplinäre Zentrum für das Deletionssyndrom 22Q. Wofür ist dieses Zentrum denn genau gedacht und was wird in diesem Zentrum gemacht?
Ja, also der Gedanke für das Zentrum kam, weil ja über den Selbsthilfeverein Kompetenzzentren gegründet wurden. Und da ist ja beispielsweise die Kollegin in Freiburg, die sich mit dem Immunsystem, mit Infektionen auskennen, oder in Frankfurt mit Sprache, in Hamburg mit Wirbelsäule und so weiter. Und wir in Würzburg für Psyche. Und da war es so, dass wir gemerkt haben, dass es für die Familien oft sehr kompliziert ist, auch für kleinere Probleme sehr weit zu fahren. Und dass wir oft gesehen haben, die jetzt beispielsweise in Hamburg waren, kommen dann auch nicht zu uns und andersrum. Und da war die Überlegung, können wir denn an unserem Ort in Würzburg andere Kollegen aus anderen Kliniken auch begeistern dafür, auch ein Angebot zu machen. Und da sind dann zum Beispiel auch Kieferorthopäden und Zahnärztinnen, die sagen, ja, ich habe auch Kinder behandelt mit dem Syndrom, da kenne ich mich ganz gut aus. Oder ein anderer Kollege, der ist Chirurg, der sagt, ich kenne mich gut aus, wenn mal eine Operation im Gesicht notwendig ist. Oder andere, die sagen, wir kennen uns mit Infektionen aus, weil wir mit den Freiburgern zusammen auch eng zusammenarbeiten und so weiter. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen ein Zentrum, damit auch nach außen hin sichtbar wird, dass wir auch mit den anderen zusammenarbeiten und dass sich die Disziplinen, also diese Berufsgruppen, auch vernetzen mit den anderen Leuten.
Das heißt, sie vermitteln praktisch unter den Ärzten und die Patienten an die bestimmten Ärzte.
Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Familien, wenn die sagen, oh, wir haben noch mal eine Frage, weil da gibt es noch dieses eine Medikament, das wir nehmen müssen. Ist das so in Ordnung? Und dann können wir mit kleinen Entfernungen auch die anderen Kollegen einschalten und die können dann auch helfen und dann können wir Termine vermitteln.
Wenn man jetzt Hilfen brauchen würde, wo könnte man sich da bei euch melden?
Also wer zu uns kommen möchte nach Würzburg, kann einfach im Internet uns finden. Wir haben eine Webseite, das Zentrum für Deletionssyndrom in Würzburg ist leicht zu finden. Das ist abgekürzt, heißt es auch CD22Q. Und wenn man das googelt, dann kommt man ganz schnell auf unsere Webseite und findet dann auch die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, um dann mit uns Kontakt aufzunehmen.
Und das werden wir natürlich auch alles in unsere Shownotes packen, wo ihr das natürlich auch nochmal über den Link kommt, der über die Links dann zu den bestimmten Webseiten. Genau. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Interview. Und somit würden wir uns für heute verabschieden.
Vielen Dank auch für das tolle Interview und viel Glück noch beim Podcast.
Danke.